Herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler.
Liebe Eltern.
Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle unsere restlichen Hörer.
Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir auch unseren ersten Gast dabei. Live aus Stollham, Uwe Hensler am Apparat.
Ja, hallo. Hi, hier ist Uwe. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf und bin gespannt, was so passiert, ne?
Ja, das sehen wir mal. Wir sind auch immer gespannt, was passiert. Wir wissen es ja selber nicht. Und bevor wir eigentlich durchstarten mit dir, Uwe, hat Jakob noch eine Information für uns. Wir sind gespannt. Jakob, ich gebe an dich weiter.
Genau, und zwar haben wir uns überlegt, dass wir ein kleines neues Format einbauen, was sich die Frage des Tages nennt. Jede Woche überlegt sich einer der drei Moderatoren, in dem Fall heute ich, eine Frage, die wir dann halt direkt zum Anfang des Podcasts stellen. Und dann fange ich mal an. Meine Frage des Tages heute ist, was ist eure Lieblingssüßigkeit? Hannes, ich fange bei dir an. Erzähl.
Oha, meine Lieblingssüßigkeit, ich glaube tatsächlich, das sind Kinderriegel. Kinderriegel und Schokobons natürlich. Beides sehr geil, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, ich mache mal weiter. Hannes, ich kann mich bei dir, glaube ich, nur anschließen von der Marke her. Kinderjoy ist das bei mir.
Kinderjoy, auch geil. Das ist dieser Ü-Ei-Abklatsch, also das Ü-Ei in anders. Ja,
aber in 10-mal besser.
Das ist das bessere Ü-Ei.
Bessere Ü-Ei. Und das bei dir, Uwe?
Bei mir? Oh, Süßigkeiten. Also, ich würde auch sagen Schokolade, aber bei Marke kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, welche. Also, was ich gerne esse, ist diese Schokolade, die es bei Aldi gibt, diese Riegel. Ich weiß gar nicht genau, welche Marke das ist. Naja, auf jeden Fall sind die nur in Pappe und Papier eingepackt. Und das ist für mich zumindest in den letzten 2 Jahren ganz entscheidender Kaufgrund. Genau, ne? Also möglichst Plastik vermeiden und ja. Also Schokolade ist cool.
Das ist cool. Ja, und dann hast du uns ja quasi auch schon unser erstes Thema gegeben, wo wir einsteigen können. Und zwar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vermeiden du und deine Frau ja seit 2 Jahren Plastik so viel wie möglich und so wenig Müll auch wie möglich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, also in erster Linie natürlich Plastikmüll vermeiden. Ne?
Ja.
Und das seit 2 Jahren, seit März 2018. Da haben wir irgendwie den Entschluss gefasst, so jetzt ist vorbei mit Plastik. Mhm. Und seitdem kaufen wir konsequent nur noch Dinge ohne Plastik. Also bei Lebensmitteln. Manchmal lässt es sich ja nicht vermeiden. Also wenn man irgendwie, ich sag mal, einen USB-Stick oder sonst irgendwas im Laden kaufen will, ja, das ist halt in so einer Blisterverpackung.
Ja.
Da ist es dann schwierig. Aber bei Lebensmitteln ganz konsequent. Kein Plastik. Nichts mehr in Plastik eingepackt.
Und wie kam es dazu? War das einfach so ein Moment, wo man gesagt hat, jetzt kein Plastik mehr, oder hatte das eine Hintergrundgeschichte?
Ja, zum einen war vor 2 Jahren das Thema ja ganz stark in den Medien mit der Verschmutzung der Ozeane, mit dem ganzen Mikroplastik und das eben auch im Trinkwasser, ob dieses Plastik schon zu finden ist. Und das war eigentlich so der Auslöser, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir tatsächlich bei uns selber anfangen. Und und dann haben wir einfach gesagt, wir probieren das mal, wie das läuft. Und seitdem kaufen wir konsequent kein Plastik mehr.
Ja, cool. Könntet ihr euch das vorstellen, Jada, Jakob, komplett den Lebensstil ohne Plastik versuchen durchzuführen?
Also, man kann es natürlich machen, aber ich schätze, fürs Erste ist das sehr, sehr ungewohnt, weil, ich meine, wenn man in den Supermarkt geht, ist ja wirklich 90% ja wirklich im Plastikmüll verpackt und sowas. Also ich kann es mir theoretisch schon vorstellen, aber keine Ahnung, ist bestimmt total ungewohnt. Uwe, wie war das bei dir? War das am Anfang ungewohnt oder
wie? Oh, auf jeden Fall total. Also ich stehe unheimlich auf Chips. Und
die Frage habe ich mir auch gerade gestellt.
Genau, 2 Jahre lang keine Chips gekauft. Ne? Also das ist schon echt hart. Und seit neuestem bastel ich mir meine Chips jetzt selber. Das ist auch ganz, ganz lecker. Also der Rest der Familie steht da total drauf. Und zwar kaufe ich dann Laugenstangen oder Laugenbrezeln, geht beides, und schneide die in schöne dünne Scheiben. Dann werden die in eine Marinade aus Öl, Salz, Pfeffer, Paprika und Chili gewälzt. Und dann kommen die in den Backofen, so ungefähr für 20 Minuten. Und dann sind die richtig schön kross und würzig und 1000-mal besser als Chips. Und jetzt kann ich wieder meiner Nachsucht frönen, sagen wir mal so. Aber davor habe ich fast 2 Jahre auf Chips verzichten müssen, was dazu führte, dass, wenn ich irgendwo eingeladen war und da Chips auf dem Tisch standen, dann war ich so ein bisschen Krümelmonster.
Ja, sehr cool. Gab's noch irgendwo Sachen, worauf man komplett verzichten musste, Uwe?
Ja, da wir ja auch schon seit, ich sag mal, ja, ich jetzt erst seit fünf Jahren, ja genau, auch fleischlos lebe, hatte ich mich schon daran gewöhnt, auch so Fleischalternativen, also so vegane Würstchen und was weiß ich was aus dem Supermarkt zu kaufen und zu essen. Mhm. Und die sind alle massiv in Plastik eingepackt. Und von daher natürlich ein absolutes No-Go. Und das war schon schwierig, darauf zu verzichten. Aber ich habe dann mir da auch aus dem Internet chefkoch.de, ne, vegane Würstchen selbst gemacht. Ja, da gibt es auch ganz einfache Rezepte mit Seitan und Hefeflocken und diversen Gewürzen, die da dran kommen. Und dann wird das zu einem Teig verarbeitet und man kann daraus dann Würstchen oder Schnitzel oder was weiß ich was machen, was man halt gerade so will. Und das wird dann für knapp 50 Minuten im Backofen gebacken und dann hast du eine richtig schöne Grill oder Bratwurst oder ein Schnitzel oder kannst du dann auch auf den Grill packen noch und so. Das ist richtig gut. Lecker. Und auch da steht der Rest der Familie drauf. Also das war ein guter Fund bei Chefkoch.
Wir schreiben alle Rezepte auch nochmal auf für die Zuhörer nachher. Die könnt ihr dann auf der SV-Seite nachlesen.
Genau, ich kann auch die Links dazu schicken.
Dann, das nennen wir dann die Republik Uwes Kochbuch.
Ja.
Ja, total cool. Und was ich, wir waren ja mit dir auf Klassenfahrt. War es letztes Jahr, Uwe? Oder ist das schon 2 Jahre her?
Nein, das war, glaube ich, im März oder im April? Nee, wann waren das? Letztes Jahr?
Letztes Jahr, ne?
2000. Ihr wart in der 10. Ja.
Ja, genau.
Ja, genau. Ist das erst ein Jahr her?
Ja, ich bin auch ein bisschen verwundert, aber dieses ganze Corona-Gedöns, das lässt die Zeit so langsam vergehen. Ich glaube tatsächlich. Ja, und da hattest du ja auch die Challenge aufgestellt, an Schüler in einem Unverpackt-Laden einzukaufen. Erzähl uns darüber noch mal ein bisschen was.
Ach ja, da wollte ich einfach mal euch sozusagen dafür oder sensibilisieren dazu, mal über Unverpackt nachzudenken. Und da wir ja hier in der Gegend wenig Einkaufsmöglichkeiten haben, unverpackt. Also wir haben in Oldenburg, wenn ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen darf, also den Eco-Stand-Laden oder Veggie Made oder in neuerdings seit einem Dreivierteljahr ungefähr in Bockhorn einen Unverpacktladen, der richtig gut ist. Also da kann man alles, was man so für den täglichen Bedarf braucht, von Nahrungsmitteln über Kosmetik bis hin zum, Rasierapparat, Toilettenpapier, kann man alles kaufen. Alles unverpackt und alles ohne Plastik natürlich.
Und also das ist ja tatsächlich, wusste ich gar nicht, dass auch sowas wie Rasierer und so komplett alles unverpackt. Ich dachte, das bezieht sich immer nur auf Lebensmittel, aber dass das so weitreichend ist, wusste ich gar nicht.
Ja, also das Sortiment ist sehr umfangreich deckt eigentlich alles ab, ja. Also alles, was man so für den Lebensbedarf braucht, kann man da kaufen. Und das, was sie nicht haben, das kann man dann der Chefin in dem Laden dann sagen, dass man das gerne hätte, und dann versucht sie, das zu organisieren.
Das ist ja cool.
Ja, und in Berlin gab es natürlich sowieso den ersten Unverpacktladen überhaupt. Und den zu finden, das war sozusagen Teil der Challenge.
Ja, cool. Also ich war nicht in der Gruppe dabei, aber ich weiß gar nicht, hatte die Gruppe es geschafft oder?
Ja.
Ja, genau. Mit Seife war das Ziel zu bekommen, oder? Ich meine, es war Seife.
Ja, ja, Seife oder Spülmittel.
Genau.
Und, wobei das Spülmittel, was ich dann abgefüllt in einer, ich glaube, es war eine Sprite-Flasche oder sowas, eine Cola-Flasche, Plastik natürlich, da hatte ich schon das Gefühl, na ja, wenn das mal nicht im Supermarkt gekauft und umgefüllt ist. ich weiß es nicht genau, aber ich habe es akzeptiert als Challenge bestanden.
Schüler sind kreativ, was das angeht.
Oh. Genau.
Wenn wir so die ganze Zeit übers Einkaufen und sowas gehen, ist es dann grundsätzlich teurer, wenn man auf Plastik verzichtet? Oder ist das so jetzt im Vergleich eigentlich, macht keinen großen Unterschied?
Ja, also der Effekt hat zwei Seiten. Das eine ist, dass die Waren, die du kaufst, unverpackt, dass die in der Regel doch etwas teurer sind. Also im Unverpacktladen, da ist, ich sag mal, ja, 80-90% nicht nur eben unverpackt, sondern eben auch Bio-Qualität. Und von daher ist es schon etwas teurer. Auf der anderen Seite, da du ja plastikfrei einkaufst, kaufst du eben viele Sachen gar nicht mehr ein und dadurch sparst du wieder. Also insgesamt sind die Lebenshaltungskosten, denke ich, dadurch nicht gestiegen. Aber das Konsumverhalten hat sich nachhaltig geändert.
Ja, cool. Und da kommen wir zum anderen Punkt. Du bist ja jetzt auch ein Stück weit Selbstversorger geworden, wie ich mitbekommen habe, Uwe. Du hast jetzt einen Huhn.
Oh, Huhn, ja genau. Und zwar Weihnachten war uns ein Huhn zugelaufen.
Ich glaube, ich ziehe nach Steuern. Vielleicht läuft mir auch eins zu.
Am 26. Dezember, meine Tochter stand am Küchenfenster und sagte, Mensch, was habt ihr denn da hinten in der Hecke? So ein großes graues Tier. Naja, und dann war das ein Huhn. Und das Huhn lief also dann irgendwie die nächsten 14 Tage also durch unseren Garten und durch die Nachbargärten. Und wir haben irgendwie gedacht, naja, das wird schon den Weg wieder nach Hause finden. Hat es aber nicht. Wollte es wahrscheinlich auch nicht. Und dann haben wir uns ein bisschen erkundigt, wem das Huhn wohl gehören könnte. Und dann ist herausgekommen, dass es halt einem Übernachbarn quasi weggelaufen ist, als er es schlachten wollte. Also sozusagen unter dem Hackebeil weggelaufen und hat sich dann wohl in den Gärten da versteckt. Und dann haben wir gesagt, okay, diesem Hühnchen, dem geben wir hier mal ein neues Zuhause und es darf hier wohnen bleiben und muss auch keine Eier legen und es wird auch nicht geschlachtet.
Hat es einen Namen?
Ja, Hilde, die wilde Hilde. Genau.
Wie süß.
Ja, und die sah also ziemlich zerrupft aus. Und jetzt geht sie wieder richtig gut.
Und sie hat ja jetzt auch Artgenossen. Habe ich das richtig? Artgenossen hat sie jetzt auch.
Ja, genau. Also wir haben ihr dann bei uns im Garten einen Hühnerstall gebaut. Übrigens, das ist der Hühnerstall ist aus meinem ersten Anhänger gebaut. Also mein erster Fahrradcamper, der ein bisschen zu groß und zu schwer geworden ist. Den haben wir umfunktioniert zu einem Hühnerstall. Und da hat Hilde dann Einzug gehalten. Und damit sie nicht so alleine ist, haben wir gedacht, wir besorgen ihr noch ein paar Spielkameraden. Und so haben wir uns noch einen Huhn und noch einen Hahn dazu angeschafft. Jetzt haben wir also zwei Hühner und einen Hahn. Da hat es allerdings vor 2 Wochen einen Zwischenfall gegeben. Und zwar ein Fuchs, der des frühen Abends bei uns im Garten auftauchte und den noch nicht verschlossenen Hühnerstall heimgesucht und hat Hilde und den Hahn beide aus dem Hühnerstall gezerrt. Und wir haben gedacht, die überleben das nicht. Also als ich die Geräusche, so komische Geräusche hörte, bin ich nach draußen gerannt und habe dann noch gesehen, wie der Fuchs abgehauen ist. Aber die beiden Hühner lagen halt platt am Boden und sahen nicht mehr aus, als würden sie die Nacht überleben. Aber sie haben sich beide wieder erholt. Das heißt, Julius hat dabei wahrscheinlich, der Hahn hat wahrscheinlich ein Auge oder ja, zumindest ja, ein Auge verloren quasi. Also auf dem einen Auge sieht er nichts mehr. Und er kann auch nicht mehr so krähen wie vorher. Also das Krähen ist sehr viel tiefer und krächziger geworden. Vielleicht legt sich das im Laufe der Zeit noch, aber das sind so die Schäden, die sie davon getragen haben. Aber ansonsten geht es ihnen beide wieder gut.
Ich habe auch noch eine Frage, wenn ich das jetzt so mit dem Krähen gehört habe. Ist das wirklich so, dass die wirklich morgens oder so einen dann auch wecken? Oder hat man da auch zwischendurch dann mal Ruhe?
Ja, also er hat auch schon mal um 3.50 Uhr gekräht. Und also ja, normal, wenn es ein bisschen heller wird, anfängt hell zu werden, dann fängt er auch schon mal an. Aber solange er im Hühnerstall ist, hört man ihn kaum.
Dann geht das ja noch.
Ja, genau. Und ja, die Nachbarn waren übrigens ganz angetan. Die haben sich gefreut, dass es endlich wieder einen Hahn in der Wohnsiedlung gibt. Und die finden das ganz toll, auch wenn er kräht.
Ja, dann.
Das gibt es ja auch nicht so oft, dass die Nachbarn dann auch noch vom Hahn begeistert sind. Also genau. Ich kenne das auch andersrum.
Eben, ja, genau.
Julius hat ganz viele Fans.
Yes.
Ja, und da du hattest gerade schon am Rand von deiner Fahrradtour beziehungsweise von dem Camper erzählt. Erzähl uns doch mal, was es damit eigentlich auf sich hat und wie du dazu gekommen bist.
Ach, wie bin ich dazu gekommen? Also zum einen hatte ich ja vor, so ein Sabbatjahr zu machen. Das heißt, einfach mal ein Jahr aus der Arbeitswelt auszusteigen und mich anderen Dingen zu widmen. Und zum anderen so eine, ja, ich sag mal, Minimalismus-Geschichte. Also ich interessiere mich schon seit längerer Zeit für Tiny Homes und Tiny Houses und solche Geschichten. Und auch Minimalismus spielt irgendwie eine Rolle. Das heißt, sich auf das Wesentliche zu reduzieren und nicht mehr so sehr an irgendwelchen Dingen zu hängen. Und in diesem Zuge sich irgendwie zu verkleinern und einfach mal mit einem sehr eingeschränkten Hausstand zu leben, da ist einfach die Geschichte ins Rollen gekommen, sich so einen Fahrradcamper zu bauen, dass man Urlaub machen kann, ohne irgendwie lange Reisen in ferne Länder zu unternehmen, aber eben trotzdem unterwegs zu sein und der Natur nahe und mit möglichst wenig Impact. Das heißt, mit dem Fahrrad, also kein Benzin verbraten, weder mit dem Auto noch mit dem Flugzeug oder sonst irgendwas, also eben mit der eigenen Kraft unterwegs zu sein und trotzdem einen gewissen Komfort zu haben. Und der Fahrradcamper, der sollte gleichzeitig auch als Werbefläche dienen für ein paar Projekte, die ich so privat unterstütze. Und da hat sich der Camper eben angeboten, im Gegensatz zu einem Zelt, wenn du da unterwegs bist, ne, da kannst du nicht als Werbefläche benutzen. Und so ein Camper, der hat halt Vorderseite, Rückseite und rechts und links, wo man irgendwas draufmalen kann, ne?
Mhm. Und wo ging die erste Tour dann mit dem ersten Camper, wo genau ging die denn hin?
Ja, die erste Tour, die sollte eigentlich zu Beginn des Sabbatjahres, also das war ja quasi im Juli letzten Jahres, sollte die beginnen. Und dann kam aber eine Badezimmerrenovierung. Wir hatten Wasserschaden im Badezimmer und dann haben wir erstmal das Badezimmer komplett sanieren müssen. Und das hat über 3 Monate gedauert. sodass sich meine Fahrradtour, die erste, auch hinausgezögert hat. Und ich bin dann erst zum 1. November losgefahren. Da war es dann schon ein bisschen kühler.
Ei.
Und die erste Tour sollte eine Norddeutschland-Rundtour werden. Da bin ich erstmal Richtung Wittmund gefahren und dann über Oldenburg nach Hannover und von Hannover über Lüneburg. Über Lüneburg nach Hamburg und dann über Bremerhaven wieder zurück nach Stollhamm. Und das sind laut erster Streckenplanung sollten das eigentlich nur so knappe 600 Kilometer sein. Und letztendlich gefahren bin ich aber 850 Kilometer oder 870 Kilometer die erste Tour. Und bin aber auch 10 Tage in Hamburg hängen geblieben, weil ich da einen Deichselschaden hatte an meinem Camper und da auf Ersatzteile gewartet habe, um mein Fahrrad wieder zu reparieren.
Und
war eine tolle Tour.
Wie viel Kilometer schafft man so im Durchschnitt mit dem Camper? Weil das ist ja schon ein ziemliches Gewicht, was man da den ganzen Tag dann mit sich ziehen muss.
Das ist korrekt. Also der Camper selber, der wiegt 45 Kilo. Und ich hatte an Gepäck noch etwa knappe 35 Kilo dabei. Und sodass ich also 80 Kilo hinter mir hergezogen habe. Und das ist schon anstrengend. Und der Camper ist natürlich auch sehr windempfindlich. Das heißt, sobald irgendwie so ein bisschen Wind von schräg vorne oder direkt von vorne kam, da ist natürlich die Geschwindigkeit total im Keller gegangen. Manchmal bin ich so mit 6 km/h, aber voll angestrengt, reingetreten, ne? Gegengefahren.
Muskeln und, am ganzen Körper.
Vorwiegend in den Beinen.
Genau.
Und die Tageskilometerleistung war unterschiedlich. Also wenn das Wetter gut war und der Wind günstig, dann habe ich auch mal 50, 60 Kilometer am Tag geschafft. Und wenn der Wind aus der falschen Richtung kam, dann waren das eben auch nur 20. Ne?
Ja.
Aber so 25 Kilometer schafft man immer. Und wenn es gut läuft, eben so 50, 60.
Ja, krass. Einiges. Du bist ja auch zwischendurch zum Postboten geworden. Wie ist es dazu gekommen, Uwe?
Okay, ja, genau. Ja, wie ich da so radelte, nicht mit meinem Anhänger auf dem Fahrrad, wie ich diesmal. Also man muss schon sagen, die Autofahrer sind total privilegiert. Ne? Die Straßen sind in der Regel alle einwandfrei, glatt und gut befahrbar. Die Fahrradwege hingegen sind in der Regel voll die Katastrophe. Und also ich bin dann dazu übergegangen, häufig auch auf der Straße zu fahren mit meinem Fahrradcamper. Aber an dem Tag bin ich nicht unterwegs gewesen, habe einen Fahrradweg benutzt. Und auf diesem Fahrradweg lag plötzlich mitten im Nirgendwo ein Paket. Also wie dort hingelegt, ne? Und dann habe ich mich so gefragt, was ist denn das, ne? Und wie kommt denn das hierher? Und dann habe ich einfach geguckt, an wen das denn hätte gehen sollen. Und da stand ja eine Adresse drauf. Und dann habe ich das Ding in meinen Rucksack gepackt und habe via Smartphone die Adresse ausfindig gemacht. Und dann hat Google Maps mich dahin geführt sozusagen und dann habe ich das Paket abgeliefert. Und ja, also die Dame, die das Paket dann in Empfang nahm, die hat auch gesagt, also der Postbote hätte eine halbe Stunde lang in seinem VW Bulli rumgekramt, um das fehlende Paket zu finden und hat es natürlich nicht gefunden. Und ja, wie der das da verloren hat an der Stelle, ist mir also ein Rätsel, weiß ich nicht. Also da ist weit und breit keine Einfahrt, kein Haus. Also warum das Paket genau an der Stelle lag, weiß ich nicht. Naja, jedenfalls war die Empfängerin dann sehr glücklich, dass sie ihr letztes Paket, 3 hatte sie vom Postboten bekommen und das 4. oder so, das war dann verloren gegangen und das 3., ich weiß es nicht genau. War jedenfalls froh, dass sie das auch jetzt heil in Händen hielt.
Ja, das glaube ich.
Ja, und allgemein wird man ja auf so einer Tour wahrscheinlich auch viele neue Bekanntschaften machen. Wie ist es dir da ergangen, Uwe? Hattest du da Leute, wo du sagst, anders hätte ich die nie kennengelernt, und hast du vielleicht auch heute noch Kontakt zu manchen Leuten?
Ja, in der Tat. Also ich will mal so sagen, alle Menschen, die ich da getroffen habe, waren meinem Fahrradcamper und meiner Tour sozusagen positiv gegenüber eingestellt. Also bis auf eine ältere Dame, die mir auf einem Fahrradweg entgegenkam, mit meinem Anhänger. Und weil es auf dem Fahrradweg dann ja immer ein bisschen eng ist, ich habe das dann schon gesehen, ne? Da kommt jemand mit dem Fahrrad, ich fahre dann immer rechts ran mit meinem Camper so halb auf dem Grünstreifen, ja, damit der Fahrradfahrer, der mir entgegenkommt, da ordentlich vorbeifahren kann, ja. Und als dann diese ältere Dame mit dem Fahrrad auf meiner Höhe war, da sagte sie nur, das darf ja gar nicht. Und ich war ziemlich verdutzt und bin dann erstmal 10 Minuten stehen geblieben und habe darüber nachgedacht, was wollte sie mir damit sagen?
Ich kann es mir richtig vorstellen.
Ich weiß es aber immer noch nicht. Also was sie mir damit sagen wollte, ist mir ein Rätsel geblieben. Und alle anderen Menschen, die ich getroffen habe, die waren also total begeistert. Also einige, egal, wo ich auf dem Parkplatz, beim Supermarkt oder vor einer Bäckerei, beim Café oder wo auch immer, die Leute kamen an, haben gesagt, darf ich mal reingucken? Und ist da jetzt ein Hund drin? Ist das eine Hundehütte oder was? Und nee, das ist mein Fahrradcamper, da schlafe ich drin. Und also die waren sehr, sehr neugierig, sehr aufgeschlossen, wollten wissen, was mich bewegt, mit dem Fahrrad da durch die Gegend zu fahren. Einige haben, ich habe das in der Zeitung gelesen und jetzt darf ich sie live erleben. So. Es war schon sehr witzig. Und man hat auch, also ich habe auch viele Leute kennengelernt, die mir dann so ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Ein älterer krebskranker Herr, der mir seine Krebsgeschichte erzählt hat, und also selbstständiger CNC-Fräser, also irgendwie eine Firma, wo er Spezialmaschinenteile herstellt für andere Firmen. Und der auch von diesem Gedanken, sich auf das Wesentliche zu reduzieren, zum Beispiel, davon ganz angetan war. Oder in Oldenburg eine junge Familie, die in der Nähe von Oldenburg so ein Waldgrundstück, wo sie so alte Wohnwagen und sowas stehen hatten, die mich da eingeladen haben, dass ich da übernachten könnte auf dem Grundstück. Mit denen dann auch stundenlang noch bei Kaffee und Keksen zusammengesessen und über Gott und die Welt gesprochen und so. Also, oder andere Gelegenheit, hat mir jemand gesagt, hat sich jemand mein Fahrrad angeguckt und hat gesagt, das Fahrrad macht es aber nicht mehr lange mit. Also da hat die vorne Gabel total kaputt und hinten das Hinterrad eiert ja schon. Und ich habe da in meiner Garage noch ein paar Ersatzteile. So, und dann bin ich also mit dem zu ihm nach Hause gefahren und dann hat er erstmal seine Garage ausgeräumt und hat mir eine nagelneue Vordergabel, eine gefederte Vordergabel, also richtig gutes Material und ein tolles Hinterrad und mit Scheibenbremsen.
Aber sowas ist doch lieb.
Ja, es war total cool. Also die Menschen haben alle sehr offen, positiv und nett reagiert.
Ich habe auch noch eine Frage, und zwar, ja, wie sah es denn bezüglich des Stroms aus oder so, wenn Sie sagen, mit Ihrem Handy oder so, irgendwie muss man das ja auch laden, also.
Ja, genau. Also ich habe ja an dem Anhänger auch eine Beleuchtungsanlage. Also du brauchst ja so Blinker rechts und links und Rückfahrscheinwerfer brauchte ich nicht, aber, Bremslicht und so.
Und dafür Nebelschlussleuchte.
Nebelschlussleuchte, genau. Ganz
da hat jemand aufgepasst.
Und dafür hatte ich mir eine so eine kleine Motorradbatterie, 12 Volt, hinten auf den Gepäckträger geschnallt sozusagen. Und die musste natürlich auch geladen werden. Und ich hatte in meinem Camper ein Verlängerungskabel mit eingebaut, das nach draußen geführt ist. Und immer wenn ich irgendwo übernachtet habe, dann habe ich entweder, also wenn das privat irgendwo war, habe ich gefragt, ob ich da meinen Camper da an das Stromnetz anschließen darf. Oder auf Campingplätzen zum Beispiel ist das ja auch kein Problem. Die meisten Campingplätze haben auch Stromanschluss. Und so konnte ich da so alle 2-3 Tage musste ich meine Batterien da aufladen. Und dann hatte ich eine Powerbank für mein Handy dabei. Und ja. Und mir ist nie wirklich der Strom ausgegangen.
Okay, ja dann. Stille.
Ja. Ja, okay, dann mache ich mal weiter. Wenn sich sonst niemand findet, der Fragen stellt. Wie ist das dann gewesen? Eigentlich wolltest du ja jetzt auch, wie ich deiner Webseite entnommen habe, deine Südetappe starten eigentlich in dieser Zeit. Und das ist ja jetzt durch Corona auch völlig ins Wasser gefallen. Wie bist du da verblieben? Was planst du da neu zu machen oder beziehungsweise wann möchtest du wieder starten?
Jo, also eigentlich wollte ich ja spätestens Anfang April wieder losgefahren sein. Und dank Corona ist das ja jetzt erstmal verschoben. Allerdings bin ich im Moment auch noch nicht reisefertig, denn eine Sache, die jetzt diese erste Tour hervorgebracht hatte, das war dass mein Fahrrad nicht wirklich tauglich ist. Die meisten Fahrräder sind auf ein Systemgewicht so von 130 Kilo ausgelegt. Oh, seid ihr noch da?
Wir sind alle klar, glaube ich.
Ja, okay. Ich hatte gerade irgendwie ein mächtiges Störgeräusch im Ohr. Okay, kein Problem. Mein Fahrrad ist ja ein Standard 0815 Fahrrad, 10 Jahre alt, ne? Ist eben auch nur ein Fahrrad, das auf ein Systemgewicht von 130 Kilo ausgelegt ist. Und Systemgewicht bedeutet Anhänger plus Gepäck plus Fahrrad plus Fahrer. Ne? So, und da kann man schnell überschlagen, da ist man nicht bei 130, sondern da ist man eher bei 160, 170 oder 180 Kilo. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, ich baue mir ein neues Fahrrad zusammen, das diesen Anforderungen auch gewachsen ist. Und dieses Fahrrad habe ich mit meinem Schwager zusammengestellt und zusammengebaut. Und das Fahrrad steht also noch in Mönchengladbach. Und das wollte ich im März abholen. Und da kamen aber diese Corona-Beschränkungen. Und seitdem steht das Fahrrad immer noch in Mönchengladbach. Das heißt, das Erste, was passieren muss, ist, ich muss dieses Fahrrad herholen und dann kann es erst weitergehen. Also ich möchte gerne noch unterwegs. Ich denke, in 2 bis 3 Wochen könnte der Start sein.
Das sieht schon mal gut an.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie weit komme ich? Ne? Also ich glaube nicht, dass ich die gesamte Südtour schaffen kann. Das wären 3.500 Kilometer etwa. Und da werde ich mir wohl eine Alternativroute oder sowas überlegen müssen, ja.
Ja, das ist ja, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, startest du ja auch gar nicht von hier aus. Von wo startest du oder hatte ich das einfach nur falsch gesehen?
Nee, ich wollte schon von hier aus wieder starten und dann über Bielefeld, Dortmund rauf bis nach Saarbrücken und von Saarbrücken dann rüber nach Dresden und von Dresden über Berlin, Hamburg, Bremerhaven dann wieder zurück.
Okay.
Das war so der Plan.
Und Hast du denn jetzt, ich sag mal, auf dieser Fahrradtour, auf der ersten, die du jetzt gemacht hast, ein Stück weit dein Ziel erreicht, beziehungsweise hast du es anders erwartet oder gehst du jetzt manche Sachen mal ganz anders an als vorher? Ich meine, auf so einer Tour lernt man ja bestimmt auch viele.
Puh, ja, da kann ich jetzt eigentlich nichts zu sagen. Also, dass ich irgendwie großartig was verändert hätte, kann ich gar nicht sagen.
Also keine Fernsehinterviews von RTL oder so?
Ach so, ja. Zu meinem Sabbatjahr wollte mich jemand von Radio Bremen interviewen. Ah. Da ist aber irgendwie nichts draus geworden. Und auf meiner Fahrradtour habe ich ja in Hannover auch Station gemacht. Und da habe ich mal beim NDR vorbeigeschaut und habe gedacht, naja, vielleicht ist da ja jemand interessiert. Aber war keiner.
Ja, aber jetzt bist du ja bei uns. Wir sind ja quasi der beste Informationskanal, den man bekommen kann.
Ja, genau. Das Sprachrohr zur Welt. Ja, die
Welt hinaus. Also wer bei uns ist, der ist schon was. Also wir nehmen nicht jeden.
Ich wollte gerade sagen.
Genau.
Ja, die Stille. Nein, aber ich hatte auch gerade. Wie ist das denn, Uwe? Du bist ja auch sehr technikaffin. Wenn man das mal so sagen darf.
Ja.
Ich denke, in der Schule, die Schüler werden dich alle als Technikmenschen kennen und du bist da ja auch sehr, sehr tief drinne und hast eigentlich immer einen Tipp parat, wenn man irgendeine Frage hat. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich so für Technik interessierst und wie hast du quasi deine Technikaffinität ausgelebt?
Aha, okay, gute Frage. Also ich hatte mit Technik eigentlich nie so richtig was am Hut. Jedenfalls nicht bis zum Abitur. Und also als es darum ging, nach dem Abitur irgendwie sich zu entscheiden, was man denn so machen will mit seinem Leben, da habe ich zunächst einmal gedacht, ich werde Gärtner, ne? Gartenbau, Landespflege wollte ich studieren.
Okay.
Und dazu musste man vorher eine Gärtnerlehre machen. Jedenfalls war das in den 80er Jahren, sage ich mal, so der gängige Weg. Und als ich dann angefangen hatte mit der Gärtnerlehre, hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass ich gegen alles mögliche Grüne allergisch bin.
Oh.
Ja, also das
ist so vorteilhaft.
Nö, das ging dann so weit, dass ich eine halbe Stunde nach Arbeitsbeginn von meinem Chef zum Arzt gekarrt wurde, weil ich dann die nächste Kortisonspritze kriegte gegen Asthma. Und nachdem ich das ein paar Monate so durchgezogen habe, hat dann der Arzt gemeint, ja, also entweder ich suche mir einen anderen Job. Oder also man müsste es wirklich konsequent mit Cortison behandeln. Und dauerhaft Cortison wollte ich eben nicht. Und dann hat mein Chef zu mir gesagt, also ich glaube, du bist gar nicht allergisch gegen Grünzeug, du bist allergisch gegen Arbeit. Ja, und dann habe ich zu meinem Chef gesagt, nein, ich bin nicht allergisch gegen Arbeit, ich bin allergisch gegen Chefs. Und dann, das war der Zeitpunkt, wo ich dann auch meine Kündigung eingereicht habe. Ja, und also mit dieser Allergie im Rücken bin ich dann bei der Bundeswehr befreit worden, wurde dann ausgemustert. Dann stellte sich die Frage, was mache ich denn? Ja, irgendwas, wo man auf jeden Fall ganz weit entfernt ist von irgendwelchem Grünzeug und irgendwelchen Pollen. Und da hatte ich mir vorgestellt, ja, wenn man jetzt so Informatik studiert, dann ist man irgendwo in irgendeinem Reinraum oder kommt mit Staub nicht mehr in Berührung. Und dann habe ich gedacht, ich studiere jetzt Informatik. Und so bin ich zur Computerei gekommen. Und das war sozusagen das Tor auch zu meiner Technikaffinität, sagen wir mal so.
Ja, lustig. Ist schon lustig, was es für Lebenswendungen gibt. Also
finde ich auch.
Damit hat wohl niemand gerechnet, der dich damals kannte, dass du dann vom Gärtner zum IT-Spezialisten wirst.
Nee, genau.
Sehr cool. Ja, und du bist ja auch maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass unsere neue Lernplattform Mozito jetzt ihren Weg zu uns gefunden hat. An dieser Stelle einen ganz lieben Dank von unserer Seite nochmal dafür. Auch an alle anderen, die da maßgeblich beteiligt waren. Das ist schon eine echt Hammer-Sache, die ihr da auf die Beine gestellt habt.
Ja, also mir gefällt Moodle als Plattform sehr gut. Ich habe da schon häufiger mit zu tun gehabt und auch damit geliebäugelt, so ein System aufzusetzen. Und also letztendlich lebt diese Geschichte ja nur dann, wenn sozusagen die Kollegen und die Schüler damit eben auch zufrieden sind. Ne? Mhm. Und wir sind hier ja noch in der, ich sag mal, noch mehr oder weniger in der Erprobungs- und in der Lernphase. Da würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr damit klarkommt. Ne? Also ich denke, die Lehrer fuchsen sich da jetzt so nach und nach alle rein und die grundlegenden Dinge sind irgendwie klar. Aber wie kommt das auf Schülerseite an? Ne? Das ist für mich ja viel wichtiger, auch zu hören, ob es da irgendwie Probleme gibt oder Dinge, die gar nicht gut laufen oder die irgendwie anders laufen müssten, ne? Dass man da ein Feedback bekommt. Das würde mich natürlich von euch interessieren, wie ihr das empfindet oder wie ihr diesen Umstieg auf Mozito empfunden habt.
Ja, Leute, dann schießt mal los.
Also so.
Ladies first, komm.
Also so an sich habe ich nicht groß was damit zu tun, dadurch, dass ich ja eine Abschlusskasse bin, sind wir da ja noch nicht so drin. Aber durch meinen Bruder, also durch meinen kleinen Bruder, habe ich nur Positives bis jetzt gehört. Also ich komme auch gut damit klar.
Ja. Aha, also Tiziano kommt damit genau. Gut klar, das ist schön. Ja, wunderbar.
Ja, und Mama ist auch schon begeistert.
Ja, wunderbar, sehr schön.
Soweit ich weiß, also am Anfang war es natürlich ein bisschen unübersichtlich bzw. ungewöhnlich, weil der Großteil ja noch nicht mit dieser Moodle-App gearbeitet hat. Aber wenn man sich da so ein bisschen eine Viertelstunde so reingefuchst hat und das mal alles so durchgeguckt hat, dann hat man das, glaube ich, auch alles gut verstanden. Und inzwischen ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Alternative zum normalen Unterricht und man kann sich gut für den Schulanfang und sowas alles wieder vorbereiten.
Mhm.
Ja.
Ja, also ich muss auch sagen, ich kann Jada und Jakob dann nur zustimmen. Also ich muss sagen, es ist sehr, vor allen Dingen hat man ja quasi die Möglichkeit, über eine Plattform alles Mögliche zu machen, also sowohl seine Aufgaben zu bekommen, als auch seine Aufgaben abzugeben, als auch seine Noten dafür einzusehen. Und gleichzeitig noch über die Nachrichtenfunktion mit dem Lehrer oder der Lehrerin in Kontakt zu treten. Das finde ich einfach super und ich hoffe auch, dass das System nach dieser Corona-Zeit noch weiter wird, eventuell für Hausaufgaben oder Ähnliches, oder dass man auch weiter digital damit arbeiten kann. Das fände ich perfekt.
Mhm. Ja, das wäre auch meine Vorstellung, dass man das System eben auch nach Corona-Zeiten einfach als Zusatzangebot, um Lernmaterialien zu transportieren sozusagen oder um Lerninhalte, die man in der Schule vielleicht vermittelt bekommen hat, um die nochmal zu rekapitulieren, wenn man zu Hause ist. Mhm. Also dass man die Möglichkeit hat, dort ja eine Art Archiv, also was ist denn eigentlich im letzten halben Jahr gelaufen, dass man das nochmal zu Hause zur Prüfungsvorbereitung oder zur Klausurvorbereitung nochmal strukturiert aufbereitet hat. Ne? Also ja, ich denke, da gibt es schon auch für nach Corona-Zeiten noch genügend Nutzungsmöglichkeiten. Ja.
Ja, super. Und auch an unsere Zuhörer natürlich, wenn ihr noch Fragen oder auch Feedback zu unserer Lernplattform Mozito habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne an unsere E-Mail-Adresse sv@zinsenaufschule.de schreiben in die Kommentare. Oder wer zu Uwe direkt Kontakt hat, gerne auch an Uwe direkt. Da freut er sich bestimmt auch, wenn es da Feedback für ihn gibt. Konstruktive Kritik mögen wir ja alle.
Jo, genau.
Und ich würde sagen, Wir sind ja auch schon wieder eine gute Zeit dabei und ich würde sagen, wir ziehen jetzt für jetzt erstmal den Schlussstrich. Und mir hat es persönlich sehr gut gefallen, dass du dabei warst, Uwe. Ich hoffe, die anderen sehen das genauso.
Jo.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe euch jetzt hier nicht die Ohren zugequatscht. Ne?
Nein, auf keinen Fall.
Aber also, mir hat es Spaß super gemacht. Ja, mir hat es total Spaß gemacht.
Ja, schön.
Dann, mit euch hier zu quatschen, ja.
Ja, du bist ja auch unser erster Special Guest gewesen. Vielleicht hören wir dich ja in irgendeinem Podcast nochmal wieder. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
Ja, gerne.
Und dann würde ich sagen, also von meiner Seite aus war's das. Jada, Jakobs, habt ihr noch was?
Also ich glaube, ich habe nichts mehr auf dem Herzen.
Ich habe vorhin vergessen zu sagen, was meine Lieblingssüßigkeit ist.
Das habe ich mich vorhin aber auch schon gefragt.
Also ich kann sagen, weiße Buenos und auf jeden Fall bin ich ziemlich Milchschnittelsüchtig. Und ja, das wäre es auch von meiner Seite.
Oh, das tut mir leid, genau. Jakob. Da habe ich dich mal wieder totgelabert wahrscheinlich.
Alles gut.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, einfach mal Tschüssi von meiner Seite.
Ciao. Jo, tschüssi. Mach das gut, ne? Und immer schön gesund bleiben.
Ja, genau. Immer schön gesund bleiben.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.